Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Wenn du so wie vorhin gerade ein Weilchen mit dem aufhörst, was du normalerweise tust, und das eigentlich reduzierst auf das Atmen. Das machst du noch, aber das musst du nicht tun. Wenn du also so für ein Weilchen still bist und aufhörst und dir das Aufhören gelingt, im Sinne aufhören im Sinne von aufhören, was man tut, aber auch aufhören im Sinne von aufhorchen, auflauschen. Also wenn du aufhörst auf das, was deine Seele so flüstert, was sie loslassen würde gern oder was sie annehmen würde gern, was hörst du dann, wenn du aufhörst? Was hat sie gerade gesagt? Oder wie ging's ihr, deiner Seele, deinem Inneren? Das ist sicher ganz individuell verschieden, weil wir sind ja ganz verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Geschichten. Aber, Miri hat das ganz am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, viele von uns verbindet wahrscheinlich auch ein ähnliches Gefühl. Ich vermute stark, wenn wir still werden, dann hören nicht nur ein paar wenige, sondern relativ viele von uns eine beunruhigte Seele flüstern. Und das ist ja nicht neu, das ist ja schon seit ein paar Jahren so, dass man, wenn man mal zur Ruhe kommt, merkt, ich bin irgendwie auch ein bisschen verunsichert in dieser Welt oder sogar ein bisschen viel. Man kann verunsichert davon sein, dass wir in einer Zeit leben, wo in Europa wieder Krieg ist. Wir hatten uns, ob das jetzt nun gut ist oder nicht, daran gewöhnt, dass es Krieg schon noch gibt, aber eher woanders. Jetzt verunsichert uns, dass es so nah ist. Und man kann dabei den Glauben verlieren, dass wir das hinkriegen mit dem Frieden, wir Menschen. Man kann verunsichert sein von den Spannungen, die wir wahrnehmen. Und diese Spannungen zwischen Menschen, die verunsichern uns und die Verunsicherungen führen wieder zu Spannungen. So scheint es uns zumindest. Man kann verunsichert davon sein, dass wir zwar fast alle, vielleicht nicht alle, aber fast alle sind sicher, dass das Weltklima in Gefahr ist. So als Menschheit glauben wir das irgendwie so, grob gesagt, die meisten. Aber wir kriegen es gemeinsam trotzdem nicht hin. Man kann verunsichert davon sein, dass das Leben gefühlt von Jahr zu Jahr ein bisschen kräftezehrender wird. Also immer, das geht uns sicher nicht allen gleich, aber tendenziell immer ein bisschen anstrengender als letztes Jahr. Also als ob man das Tempo ständig leicht erhöhen muss, Jahr für Jahr, um ungefähr an der Stelle zu bleiben, wo man ist. Wie auf so einer abschüssigen Rolltreppe oder irgendwie, oder wo du immer, die immer schneller läuft und du musst aber Gas geben, um wenigstens auf dem Punkt zu bleiben. Unsere Gesellschaft wird müde zum Beispiel. Und das kann einen verunsichern, wenn man gar nicht weiß, wie wird denn dieses Hamsterrad mal wieder bremsen. Es ist ziemlich schwer, die Stell-Jugendstudie sagt das, als junger Mensch, also das wird Älteren auch so gehen, aber Junge haben einfach noch eine längere Zukunft vor sich, zuversichtlich in diese Zukunft zu gucken. Es wird immer schwieriger. Die letzte Woche hat jetzt dieser Verunsicherung bestimmt noch ein bisschen Nahrung gegeben. So, das ist vielleicht ein Gefühl, was uns verbinden könnte. Letzte Woche habe ich ein Foto gesehen und einen Text und ich fand das ganz gut und bring das einfach mal mit. Vielleicht, dieses Foto zeigt eine Szene aus Herr der Ringe. Vielleicht kennt ihr diese Szene. Da begreift Frodo gerade, dass das irgendwie eine schwierige Sache ist, dass er diesen Ring da hat. Also er begreift gerade, was das für eine Last der Verantwortung jetzt er mit diesem Ring plötzlich auf sich nehmen soll, den er da von seinem Onkel bekommen hat. Und er begreift, dass die Welt dunkler wird und er begreift irgendwie auch, dass Auenland wird kein sicherer Ort bleiben auf Dauer. Und dann sagt er, da so in seiner gemütlichen Hobbithöhle stehend, ich wünschte, ich hätte den Ring nicht bekommen, ich wünschte, all das wäre nie passiert. Und Gandalf sagt ihm dann, das tun alle, die solche Zeiten erleben. Aber es liegt nicht in ihrer Macht, das zu entscheiden. Du musst nur entscheiden, was du mit der Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist. Ich lese euch jetzt ein altes Lied vor, ein uraltes aus der hebräischen Bibel, ein Psalm. Und dieses Lied spricht davon, wie man die Zeit nutzen könnte. Ihr werdet das, wenn ich es vorlese, gar nicht so richtig, erstmal gar nicht merken, wo spricht es denn davon? Merkt ihr dann, glaube ich, später, wenn ich ein bisschen was dazu sage. Und dieses Lied spricht davon, wie Hoffnung geht, wenn man verunsichert ist oder wenn die Zeiten irgendwie dunkel zu sein scheinen, obwohl das Wort Hoffnung auch nicht im Lied vorkommt. Ich lese euch jetzt Psalm 126 und dann versuche ich mal da irgendwie Hoffnung zu generieren aus diesem Lied. Ein Lied für die Pilgerreise. Habt ihr jetzt wahrscheinlich alle gerade nicht vor. Und für alle anderen, die gerade keine Pilgerreise machen. Wir waren wie in einem Traum, als der Herr das Schicksal Zions, man könnte jetzt vielleicht einfach sagen, das Schicksal unseres Volkes, jetzt mal sogar verallgemeinert, zum Guten wendete. Da füllte Lachen unseren Mund und Jubel löste uns die Zunge. Da sagte man unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren in einem Freudentaumel. Herr, wende unser Schicksal zum Guten, so wie du die Bäche in der Wüste füllst nach langer Trockenzeit. Wer unter Tränen mit der Saat beginnt, wird unter Jubel die Ernte einbringen. Noch geht weinend aufs Feld, wenn er den Beutel zur Aussaat trägt. Dann kommt jubelnd zurück, wenn er seine Gaben nach Hause trägt. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Psalm kennt. Das war er jetzt schon, 6 Verse. Lasst euch mal mitnehmen in dieses ein bisschen seltsame Lied ja auch. Und ich glaube, man kann darin Hoffnung finden. Also, wir suchen heute in diesem Psalm nach Hoffnung, weil wir die dringend brauchen. Aber auch, weil wir in einer langen Themenreihe jetzt und die nächsten Male beim Thema Hoffnung angekommen sind. Wir fragen nach dem USP des christlichen Glaubens und Hoffnung wäre so einer. Wenn der Glaube das kann, Hoffnung verbreiten in Zeiten der Verunsicherung, dann wäre er wichtig, dann könnte er was, der Glaube. Und dieses alte Lied, zum einen ist es wunderschön, finde ich, es singt einem Hoffnung ins Herz, aber ich habe es auch deshalb ausgewählt, weil es das nicht nur auf eine schöne Weise tut, sondern auf eine typische Weise. Also, und zwar auf die Weise, wie der Glaube das typischerweise tut. Nicht nur in diesem Lied, sondern typischerweise. Ihr könnt heute also Hoffnung kriegen aus diesem schönen Lied und ihr könnt so ein bisschen nebenbei lernen, wie der Glaube das normalerweise tut, Hoffnung generieren. Vielleicht könnt ihr euch das behalten und immer mal wieder daran denken. Wie kriegt man Hoffnung, wenn es nicht so einfach ist? Dieses Lied vollzieht nämlich eine Bewegung, wie der Glaube das auch tut. Und es ist eher eine Augenbewegung, sage ich mal, oder eine Bewegung der Haltung, der Blickrichtung, als jetzt, dass man irgendwie von A nach B läuft. Und diese Bewegung, die ist zuerst mal die, wenn da hinten ist, Vergangenheit, dann schaut der Glaube und dieses Lied erstmal nach hinten, nach zurück, nach früher. Ich lese den ersten Teil vor, da habt ihr diese Bewegung. Wir waren wie in einem Traum, als der Herr das Schicksal Zions zum Guten wendete. Da füllte Lachen unseren Mund und Jubel löste uns die Zunge. Da sagte man unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren wie in einem Freudentaumel. Es dreht sich um 90 Grad, das alte Lied, und schaut zurück. Und der Glaube gewinnt tatsächlich typischerweise Hoffnung, indem er sich erinnert. Und das machen wir jeden Sonntag, wenn irgendwer einen Text aus diesem alten Buch vorliest, der Bibel. Ne? Das sind alte Texte. Und wir haben sie vielleicht schon mal gehört und jemand erinnert uns, das Buch erinnert uns an alte Geschichten von früher. Manchmal wirken die auch ein bisschen verstaubt auf uns oder so. Warum tut der Glaube das? Weil wir im Gestern, da drüben ist gestern, Hoffnung suchen für heute. Heute steckt man in einer schwierigen Lage. Diese Leute, die diesen Psalm gedichtet haben, am Anfang denkt man ja, die sind alle glücklich, ne? Und dann merkt man in der Mitte plötzlich, ach nee, deren heute ist anders. Die den gedichtet und gesungen haben, die stecken auch in einer schwierigen Lage. Und das Lied sagt praktisch, erinnert ihr euch noch? Das war wie ein Traum. Also wir waren überrascht vom Glück. Das Lachen ging uns nicht aus dem Gesicht. Wir konnten nicht anders als singen. Erinnere dich mal. Also, ich weiß nicht, ob dir das jetzt so schnell gelingt, wenn ich das hier sage, erinnere dich mal und dann fallen dir sofort Dinge ein. Aber du könntest das mal versuchen, dich zu erinnern. Ich erinnere mich, jetzt hatte ich ja ein bisschen Vorsprung, ne? Ich kann das zu Hause vorbereiten. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen unverhofften Kuss. Gut, der war erwartbar für alle anderen, die um uns herum standen, oder nicht, standen nicht dabei, aber ich meine jetzt so, ja, also die irgendwie uns beobachteten, so ein junges, verliebtes Paar und so, und die schon ahnten irgendwann so, aber für mich war es unerwartbar, oder ich hatte es gehofft, ja, aber so. Und als es geschah, war ich vom Glück überrascht, ich war auch ein paar Tage so ein bisschen knapp neben mir. Erinnerst du dich an diese Momente, wo, also die überraschenden Glücksmomente von gestern, von früher? Erinnerst du dich noch? Erinnerst du dich an die Zusage? Also du hattest gehofft, dass du den Job kriegst, du hast dich beworben und so. Und dann kam die Zusage. Erinnerst du dich, als du, wenn das schon lange her ist, hast du noch einen Brief geöffnet, der wirklich in der Post lag. Also erinnerst du dich und du hast spontan ein Tänzchen und musstest jemand anrufen, du musstest das jemandem erzählen. Möglicherweise deine Eltern. Ich finde es schön, dass erwachsene Kinder immer noch die Eltern gerne anrufen, wenn es was Schönes zu erzählen gibt. Also, oder als man dir zusagte, das hast du gut gemacht. Man kann ja auch eine Zusage innerhalb einer Wertschätzung dessen bekommen, was du gemacht hast oder wer du bist. Da hat dir jemand was zugesprochen. Oder einfach nur bestanden haben, ist wie eine Zusage. Doch, du gehörst an diesen Platz, das hat sich gelohnt. Zusage, erinnerst du dich an Zusagen? Erinnerst du dich noch, als du, das wird jetzt nicht alle von euch betreffen, aber manche von euch vielleicht erinnern sie sich, als du zum ersten Mal gewahr wurdest, Gott ist ja da. Also du läufst um diesen Planeten und auf einmal denkst du, meine Güte, Gott, vielleicht war es erst, Gott könnte ja da sein und dann, Gott ist ja da. Also keine Ahnung, wie das passieren konnte in deinem Leben, aber es war schon schön. Also zu merken, wir sind hier nicht allein. Ich erinnere mich daran leider nicht. Aber manche erinnern sich, weil das wie so ein punktuelles Ereignis war oder mindestens eine eingegrenzte Zeit, als du Gott entdecktest oder der dich entdeckte. Erinnerst du dich an die Musik, die auf einmal in der Welt war? So, sowas macht dieser Psalm. Und sowas tut der Glaube. Und sowas könnten wir vielleicht jetzt auch gerade brauchen, uns erinnern. Und zwar nicht, weil, also das wäre missverstanden, wenn man sagt, ja, lass uns mal so ein bisschen in nostalgischen Gefühlen. Also heute ist blöd, aber erinnert dich noch, ach, war das noch Zeiten und so, na, damals und so. Das ist nicht die Idee, sondern die Erinnerung will heute Hoffnung geben, in so einer Welt lebst du, heute auch. Du lebst in einer Welt, in der man unverhofft geliebt werden könnte. Das kann passieren. Das passiert. Also das gibt's. Oder in der eine überraschende Zusage in dein Leben kommt in der Gottesbegegnungen möglich sind, mit denen du gar nicht gerechnet hattest. Und jetzt ist Musik in der Luft. Das ist immer noch so eine Welt. Das Christentum hat das vom Judentum gelernt, sich zu erinnern und die alten Geschehnisse heute zu feiern, um heute Hoffnung zu kriegen. Deswegen feiert man Gottesdienst. Und jetzt dachte ich, jetzt will ich zwei der großen Hoffnungsgeschichten benennen. Ich weiß nicht, ob die erste Hoffnungsgeschichte die ist, an die der Psalm eigentlich denkt. Ich vermute, nein, ich bin nicht ganz sicher. Aber vielleicht denkt er an diese Geschichte oder an ähnliche. Also die große jüdische Hoffnungsgeschichte, an die man sich erinnert. Die beginnt ja nicht bei Adam und Eva, auch wenn das, wenn so die Bibel beginnt, aber die Geschichte beginnt anders. Die Geschichte beginnt in der Gefangenschaft. Ägypten. Nichts gegen Ägypten, ne? Aber damals für das jüdische Volk war das Synonym für, da waren wir versklavt. Und dort fängt die Geschichte an. Und der Glaube erinnert sich, wisst ihr noch, wie wir frei wurden? Das muss man sich immer wieder erinnern. Wir sind Leute, die mal frei wurden. Wie sich das Meer teilte, wisst ihr noch, wie wir gesungen haben und wie wir getanzt haben und so. Und man hat diese Geschichte aufgeschrieben, viel, viel später. Und sicher mit Ausschmückungen und Übertreibungen geschenkt. Die Erinnerung malt mit goldenen Farben. Aber man schreibt sie auf, und zwar, als man wieder in Gefangenschaft ist. Jetzt im Exil, in Babylon. Und man erinnert sich, ja, jetzt ist es so, aber wir sind Nachfahren von Befreiten. Erinnert ihr euch? Gebt die Hoffnung nicht auf. Gott kann das wieder machen. Wir leben in einer Welt, wo sowas passieren kann. Also die Erinnerung an gestern, die zeugt und gebiert sozusagen, sagen wir mal, Hoffnung auf morgen und deswegen Zuversicht im Heute. So, findest du das schwer, wenn du jetzt an heute denkst? Ja, also ich finde es jedenfalls schwer. Und nach der Woche kann man sich auch irgendwie fragen, was bedeutet das und so. Zum Beispiel für die Ukraine. Also vielleicht ist es hier ja noch einfach, in Würzburg Hoffnung zu. Wie ist es eigentlich für Menschen, die dort leben? Oder fürs Klima oder für den Zusammenhalt unter Menschen? Also ich finde das schon schwer zu hoffen. Aber der sich erinnernde Glaube, der weigert sich schlicht, sich davon Hoffnung zerstören zu lassen. Also da ist eine Weigerung drin. Der behauptet, wir leben heute in einer Welt, in der Gefangene frei werden können. Immer noch. Oder in der Ungerechtigkeiten in Gerechtigkeiten gedreht werden können. Immer noch. In der immer noch Meere sich teilen und Mächtige fallen. Und immer noch sind da Wege, wo keine Wege sind. Der Glaube behauptet das manchmal einfach stur. Er sagt sozusagen mit Gandalf, sich wünschen, dass es anders wäre, das tun alle, die in solchen Zeiten leben. Klar. Aber das liegt nicht in unserer Macht, das zu entscheiden. Wir müssen entscheiden, was wir mit der Zeit anfangen wollen, die uns jetzt gegeben ist. Und dafür brauchen wir Hoffnung. Wir können das auch, weil wir hoffen. Weil es ist schon passiert. So, die zweite große Erinnerungsgeschichte, das ist jetzt die christliche, ist die der Auferstehung. Da ist dieser Mann von Jesus von Nazareth und sein unerschütterlicher Glaube daran, dass das Himmelreich nahe sei. Und er hoffte das wirklich in einer uncoolen Zeit. Also wir würden, glaube ich, wenn wir es genau wüssten, doch nicht mit ihm tauschen wollen. So, und dann wird dieser Mann und seine Hoffnung getötet. Und am Ende schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Schrei sterbender Hoffnung. Und die christlichen Texte erinnern sich, ich hole jetzt nochmal die Predigt von Martin Thoms hervor, die hier gehalten wurde vor ein paar Wochen. Wenn ihr die nicht gehört habt, sucht die nochmal im Podcast. Die christlichen Texte erinnern sich, dieser Schrei dieses Mannes, dass es war uns, als schreie da Gott selbst. Als verzweifle hier Gott an der Gottverlassenheit und als sterbe hier Gott an der Hoffnungslosigkeit. Doch dann wurde das Universum unverhofft vom Leben geküsst. Denn dieser ist auferstanden. Und der Jubel der ersten Christen über dieses unerwartete Ereignis hallt sozusagen bis heute durch die Christenheit. Und seither glauben Christen, dass es keine Gottverlassenheit gebe, in der Gott nicht sei. Und seither glauben sie, dass es keinen Tod gebe, der nicht irgendwann dem Leben unterliegen würde. Seither hoffen wir. Und wenn das stimmt, wenn diese Auferstehungsgeschichte stimmt, dann lebst du ja heute in einer Welt, in der Auferstehung möglich ist. Wie auch immer Wahlen ausgehen, wie auch immer Regierungen scheitern, wie auch immer die das machen, also oder verfehlte Klimaziele oder zerbombte Landstriche oder zerstörtes Vertrauen zwischen Menschen oder für Generationen zementierter Hass, endgültige Diagnosen, geschlossene Gräber, also alles das, wo man eigentlich sagen muss, ja, das ist jetzt fertig. Seit Karfreitag und Ostern leben wir in einer Welt, in der Menschen behaupten, trotzdem gibt es für all das oder all diese Auferstehung. Also eines Tages, Aber auch heute schon kann einen das Leben wieder küssen und etwas Neues entsteht, obwohl vorher etwas kaputt gegangen ist und man nicht mehr weiter wusste. Und ich finde sehr gut, dass der christliche Glaube diese Hoffnung, diese Auferstehungshoffnung angesichts des Leidens beschreibt, besingt. Ja? Also die Christen gucken auf ein Kreuz und glauben trotzdem an Auferstehung. Also wenn das so, wenn so die Hoffnung so an den guten Momenten des Lebens festgemacht wäre, dann hätte man nur so einen oberflächlichen Schlager zum Schluss von Hoffnung. Ne? Dann hätte man kein Lied, was im Leid gesungen wird über die Hoffnung. Der Psalm ist so ein Lied, das im Leid gesungen wird und es erinnert an den Jubel von damals und schöpft daraus Hoffnung für heute. So, wir müssen den Psalm weiter. Ich rede über den ersten Teil am längsten und über den mittleren jetzt, ganz kurz, nur ganz kurz. Also die Bewegung war die nach hinten. Jetzt ist die Blickbewegung eine nach oben. Und das ist nur dieser eine Vers. Herr, wende unser Schicksal zum Guten, so wie du die Bäche der Wüste füllst nach langer Trockenzeit. Also hier schaut das Lied kurz nach oben. Herr, tu etwas. Na? Siehst du uns hier nicht? Wir brauchen hier Auferstehung. Hilf uns. So, wir brauchen einen Weg, aber hier ist keiner. Mach irgendwas. Hier ist eine trockene Wüste, lass es regnen. So. Das ist der Blick nach oben, richtig? Und der ist im Psalm nur ganz kurz. Nur ein Satz. Und ich dachte, das könnte man von ihm lernen. Denn ich glaube, das ist gesund. Die religiöse Hoffnung, ich werde jetzt mal Anwalt der Kritiker, die wissen nämlich, oh, religiöse Hoffnung birgt auch eine Gefahr. Nämlich, dass ihr zu lange nach oben schaut, ihr religiösen Leute. Also man kann der Religion vorwerfen, und das hat man ihr auch vorgeworfen, ihr schaut zurück auf die alten Geschichten. Daraus schöpft ihr dann Hoffnung. Und dann schaut ihr nach oben, dass Gott hilft, und fertig. Und dann wartet ihr. Ihr schaut nach hinten und nach oben und dann das war's. Ihr wartet, dass dann etwas passiert. Viele haben zu Recht gesagt, die religiöse Hoffnung ist ein gefährliches Ding, weil sie lähmt die Leute ja geradezu, diese Hoffnung. Sie gibt ihnen einen Grund, nicht handeln zu müssen. So, man hofft auf ein Wunder, wartet auf bessere Zeiten, tut nichts. Hoffnung wäre dann Elendsverlängerung, hat jemand in dem Vortrag gesagt. Und in den Sprüchen steht irgendwie, zu lange hoffen macht das Herz krank. Weil irgendwann ahnst du dann, es passiert irgendwie nichts. So, also wenn's schlecht läuft. So, der Psalm weiß, der Blick nach oben ist wichtig. Den darfst du auch nicht einfach auslassen. Aber das ist ein kurzer Blick. Jetzt kommt der letzte Teil und das ist der Blick nach vorn. Ich lese das vor. Wer unter Tränen mit der Saat beginnt, wird unter Jubel die Ernte einbringen. Noch geht weinend aufs Feld, wenn er den Beutel zur Aussaat trägt, das ist heute. Dann kommt Jubel zurück, wenn er seine Gaben nach Hause bringt. Das ist ein seltsames Bild, ne? Ein weinender Bauer irgendwie so etwas, ne? Ein weinender Sämann. Da, vielleicht auf uns betragen, da geht jemand weinend zur Arbeit oder setzt sich weinend für irgendwas ein. Und das Lied, heute tut er das, oder sie. Und das Lied sieht sie oder ihn jubelnd zurückkommen. Der geht jetzt aufs Feld, sie investiert sich jetzt, das, was sie hat, das sät sie aus. Und glaubt sozusagen unter Tränen an die Ernte. So, wenn wir das tun, aufs Feld gehen, um zu säen, dann können wir sagen, leben wir voll im Heute. Hier und jetzt tun wir irgendwas Handfestes, weil wir morgen etwas Neues erwarten. Und der Glaube ist dann ein gesunder, wenn diese Hoffnung generiert aus dem Gestern und im Blick auf Gott sozusagen für heute, wenn die Fantasiekraft irgendwie entwickelt für morgen oder Gestaltungsenergie. Irgendwie sowas. Sozusagen das, was du brauchst, wenn du entscheiden willst mit Gandalf, was du heute mit deiner Zeit anfangen willst. Dann brauchst du irgendwie Zukunftsenergie, Gestaltungskraft. Ich fand einen Satz, den hat ein Mensch gesagt, dessen Namen ich nicht so richtig aussprechen kann, Peter Kuzmic, K-U-Z-M-I-C, keine Ahnung, wie er ihn ausspricht, und ich weiß noch nicht mal richtig, wer das ist, aber ich fand seinen Satz super. Und er hat gesagt, Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Mit dem Lied heute müsste man vielleicht sagen, und diese Musik, die schallt sozusagen aus der Vergangenheit über die Zukunft zu uns. Wir gucken zurück und glauben an Auferstehung aus der Zukunft. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. In der Gegenwart danach zu tanzen. Die Melodie der Zukunft, die haben wir seit gestern im Ohr. Sie singt von Freiheit, sie singt von Auferstehung. Der Glaubende glaubt, trotz dem, was er heute sieht und hört, dass diese Musik uns aus der Zukunft entgegenschallt. Sie lockt ihn sozusagen dahin. Aber er wartet nicht darauf. Also er schaut nicht einfach nach oben und wartet, bis es passiert, sondern er tanzt heute schon nach der Musik. Also als ob die Welt schon erfüllt wäre von dieser Musik. Und Jesus, finde ich, war so einer, der lebte, als wie Gott auf Erden leben würde. Ich weiß nicht, ob Jesus tanzte, aber jetzt mal in diesem, ja, der tanzte, als ob das Himmelreich nahe wäre. Glaube ist, heute so leben, als ob morgen eine gute Zeit begönne. Heute ist Krieg. Heute ist der zweite Frühling überall auf der Welt von irren Diktatoren. Heute ist auch Hoffnungslosigkeit für manche oder für viele, viele Menschen noch viel, viel krasser als für uns. Und die gebiert Angst. In der Regel gebiert sie Angst. Und die wiederum gebiert irgendwie Abgrenzung und Kämpfe und so. Heute wählen junge und alte hoffnungslose gefährliche Parteien. Heute ist die Zeit der letzten Generation, die noch was ändern kann. Das alles ist irgendwie so. Das ist auch ernst. Das solltet ihr jetzt nicht rausgehen und sagen, ach, hier, Hoffnung. Trotzdem ist heute auch die Zeit der Menschen, die an die Zukunft glauben. Heute ist die Zeit der Menschen, die sagen, ja, komm, wir gehen los. Wir sehen auch keinen Weg, aber da ist einer. Wir glauben einfach, da ist einer. Heute ist die Zeit der Menschen, die deshalb auch vielleicht das Schöne sehen, was jetzt schon da ist. Worauf man sich jetzt schon begründet hoffen könnte oder so. Oder die Leute, die sagen, wir sind hier nicht allein. Wir glauben einfach, dass wir hier nicht allein sind. Heute ist die Zeit derer, die zusammen von der Vergangenheit in die Zukunft reisen und sich zusammentun und gemeinsam unterwegs sind. So, wo die Zuversichtlichen die Resignierten einfach mitnehmen. Kirche würde ich dann das nennen. Oder das gibt es bestimmt auch in anderen Zusammenhängen, die nicht kirchlich oder religiös sind. Heute ist die Zeit derer, die wie so dieses Lied zurückschauen, sich an die Geschichte Gottes mit der Welt erinnern oder an die eigenen, oder sagen wir, und an die eigenen Geschichten im Leben und sagen, erinnert ihr euch noch? Wir waren wie in einem Traum. Und die dann ein kurzes Gebet nach oben schicken, Herr, wende unser Schicksal zum Guten, und die dann aufs Feld für eine gute Zukunft gehen. Und vielleicht mit Tränen in den Augen, aber eben trotzdem. Ich glaube schon, dass es eine Zeit gibt, wo man das, also im Leben, wo man das nicht mehr tun kann. Also wo man tatsächlich, sagen wir mal, einfach auch zu alt geworden ist und sagt, nee, also was ich jetzt noch tun kann, ist beten und tatsächlich warten. Ich glaube schon, dass es auch eine Zeit des nicht mehr Aktivseins erlaubterweise gibt. So. Aber man kann auch Gebet als eine Aktivität sehen. Aber solange da noch Energie und Kraft in uns ist, mit Tränen in den Augen aufs Feld gehen. So eine Christenheit wäre stark oder sie wäre auf eine andere Weise auch irgendwie schwach, aber die Welt könnte sie brauchen, solche Leute. Die Christen wären dann irgendwie die Letzten, die Hoffnung aufgeben. Und ich finde, da der christliche Glaube sagt, ja, da habt ihr allen Grund dazu. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.